Schließlich überreden Schweizer Gesinnungsfreunde die Reichsregierung in Berlin, einen Sonderzug bereitzustellen. Insgesamt 32 russische Emigranten mit Lenin an ihrer Spitze beginnen am 27. März 1917 die legendäre Eisenbahnfahrt von Zürich über Stuttgart bis nach Sassnitz an der Ostsee. Drei der vier Waggontüren sind verschlossen. Die offene dürfen nur deutsche Begleitoffiziere benutzen.
Von Sassnitz geht es per Ostseefähre und Zug weiter nach Stockholm, wo Lenins Mitarbeiter und außenpolitischer Berater Karl Radek ihn dazu veranlassen möchte, sich neu einzukleiden.
Wir redeten ihm zu, wie einem lahmen Schimmel, sich wenigstens neue Schuhe zu kaufen. Er war noch immer in seinen grob genagelten Bergstiefeln unterwegs. Und wir wiesen ihn darauf hin, dass es ja ein löblicher Vorsatz gewesen sein mochte, auf diese Weise das Straßenpflaster der hässlichen Städte in der bürgerlichen Schweiz zu ruinieren, dass ihn aber sein Gewissen davon abhalten sollte, mit solchen Werkzeugen der Zerstörung nach Petrograd zu kommen.
Der finnländische Bahnhof in Petersburg. Hier kommen bis heute die Züge an, die die Stadt mit dem Norden Russlands und Europas verbinden. Auch Lenins Reise endet hier am 16. April 1917. Nach dem alten russischen Kalender, der bis 1918 gilt, ist es der 3. April.
Wie wichtig dieses Datum in der Parteigeschichte ist, sehen Petersburg-Touristen noch heute auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier steht eine Statue, die den Parteiführer in Rednerpose zeigt. Lenin soll damals von einem Panzer herabgesprochen haben. Heimkehr als Triumph. Den Personenkult um Lenin erklärt Sergei Spiridonow vom Petersburger Museum für die politische Geschichte Russlands.
Die bolschewistische Partei war so organisiert, dass Lenin, der an der Spitze stand, sehr viel Macht hatte. Und er war ein Mensch mit festem Willen. Er war sehr intelligent. Viel liegt an seiner Persönlichkeit. Natürlich hatte er Mitarbeiter und Berater, mit denen zusammen er die Revolution machte. Aber ohne Lenin wäre es anders gelaufen.
Zunächst aber tun sich die Bolschewiki, das Wort bedeutet übersetzt Mehrheitler, schwer. Denn bis zum Sommer 1917 kann sich die provisorische Regierung auf eine breite Parteienmehrheit stützen. Allerdings wächst bei den bürgerlich-demokratischen Parteien der Zwist, während Lenin den Kurs der Bolschewiki klar vorgibt. Er hat genaue Vorstellungen, wie es nach dem Zarensturz weitergehen soll mit Russland. Noch einmal Sergei Spiridonow.
Von Anfang an hatten die Bolschewiki ein Ziel, einen Staat aufzubauen mit einer sehr strengen, sehr starken Macht, mit viel Propaganda, mit einem großen Zwangsapparat. Und das war sehr wichtig in diesem Fall. Die Gegner der Bolschewisten dagegen, die Weißen, die hatten eigentlich keine klare Vorstellung, wie es nach der Revolution weitergehen sollte. Ihr Ziel war zwar der Sieg über den Zaren, aber danach gingen sie nach dem Motto vor, schauen wir mal. Sie waren gespalten, während die Bolschewiki sich sehr einig waren.
Was Lenin sagt, überrascht selbst die eigenen Anhänger. Er will, dass sich die Bolschewisten, bis jetzt eine kleine Partei ideologisch geschulter Berufsrevolutionäre, für die Massen öffnen. Auch verlangt er eine zweite Revolution nach dem bürgerlichen Umsturz vom Februar. Nicht eine Regierung, sondern Räte von Arbeitern, Bauern und Soldaten, russisch Sowjets, sollen über Politik, Wirtschaft und Militär bestimmen. Diese April-Thesen genannten Ideen stellen Lenins bisherige Ansicht auf den Kopf, Russland sei nicht reif für den Kommunismus. Die Umsetzung ist auch noch Illusion. Professor Helmut Altrichter.
Noch im Frühjahr 1917 schien dieses Programm ohne jede Chance. Vor allem waren die Räte, die die Staatsmacht übernehmen sollten, nicht willens, sie tatsächlich zu übernehmen. Ein erster Versuch, die Durchsetzung mit Gewalt zu erzwingen, scheiterte im Juli.
Der zu diesem Zeitpunkt 47-Jährige ist ebenso skrupellos wie fleißig. Seine Biografen haben alleine für den Mai 1917 48 Artikel gezählt, die er für die Parteizeitung Pravda, zu Deutsch die Wahrheit, verfasst. Dazu kommen mehr als 20 Reden und natürlich unzählige Debatten und Diskussionen mit Parteifreunden und Gegnern.